Radio 3 Lebenswelten.
In jeder, fast jeder deutschen Stadt gibt es eine Sophie-Scholl-Schule, obwohl Sophie Scholl definitiv nicht in jeder deutschen Stadt war. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, also ich kenne ja viele Geschichten, schon seitdem ich ganz klein bin, und die müssen doch auch erzählt werden.
Mit einem differenzierteren Blick hat sich natürlich auch das Spektrum der Wahrnehmung noch mal sehr stark verändert. Also was begreift man überhaupt als Widerstand? In welchen Bereichen fand dieser Widerstand statt?
Das Thema Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus ist ein Jahr von der Forschung über lange Jahrzehnte hinweg vernachlässigtes Thema gewesen. Und zwar ist es nicht auch in der Forschung, es ist auch in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so bemerkbar gewesen wie andere Themen des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus.
Sophie Scholls vergessene Schwestern. Frauen im Widerstand gegen die NS-Diktatur. Eine Sendung von Stefanie Oswald.
Johanna Solf, Hilde Meisel, Hilde Ephraim, Elisabeth von Tannen, Elisabeth Schumacher, Maria Terwil, Lieselotte Herrmann, Johanna Kirchner.
Die Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin-Tiergarten. An den Wänden im Treppenhaus des ehemaligen Bendlerblocks hängen Fotografien in Schwarz-Weiß. Sie erinnern an Frauen und Männer, die Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur geleistet haben. Viele riskierten ihr Leben. Einige wurden verhaftet und hingerichtet, andere entgingen der Verfolgung. Manche schwiegen ihr Leben lang über ihre Taten. Andere setzten sich nach dem Krieg für die Demokratie ein.
Margarete Sommer, Käthe Niederkirchner, Katharina Staritz, Lilli Wolf, Eva Löditova, Wilhelmine Westerwehl, Inge Deutschkron.
Im Treppenhaus der Gedenkstätte hängt auch ein Porträt von Oberst Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Er gilt als treibende Kraft des Attentats am 20. Juli 1944, als Kopf eines aus über 3000 Personen bestehenden Netzwerks von Oppositionellen, die vergeblich versuchten, Hitler zu stürzen. Noch in derselben Nacht wurden im Innenhof des Gebäudes 4 Beteiligte erschossen. Während Stauffenbergs Rolle beim Attentat auf Hitler heute gut erforscht ist, klafft beim Wissen über Frauen im Widerstand eine große Lücke, sagt Johannes Tuchel. Seit 1991 leitet der Politikwissenschaftler die Gedenkstätte Deutscher Widerstand.
Das ist eine ganz merkwürdige weiße Stelle der Forschung gewesen. Auch in den 60er Jahren, als es dann anfing, dass man sich mit weiteren Bereichen des Widerstandes beschäftigt hat, war es eben so, dass die Nicht-Aussagebereitschaft der Frauen in vielen Fällen auf das Desinteresse auch der akademischen Forschung gestoßen ist. Anders kann man es nicht nennen. Es ist eine Schande für die deutsche Geschichtswissenschaft.
Die Ausnahme bildet Sophie Scholl. Die aus einem liberalen, protestantischen Elternhaus stammende Münchner Studentin gehörte gemeinsam mit ihrem Bruder Hans der Widerstandsgruppe Die Weiße Rose an. Als die beiden im Februar 1943 Flugblätter gegen das Hitler-Regime in der Universität verteilten, wurden sie verhaftet. In einem kurzen Prozess, 4 Tage später, wurden Sophie Scholl und ihr Bruder verurteilt und noch am selben Tag enthauptet. Ihre Schwester Inge Eicher-Scholl schrieb schon 1947 ein Buch über ihre ermordeten Geschwister und setzte ihnen damit ein Denkmal. In der Breite aber, sagt Johannes Tuchel, wollte sich die Gesellschaft der frühen Bundesrepublik nicht mit dem Widerstand gegen Hitler beschäftigen.
Sie haben in der Zeit nach 1945 diejenigen, die Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet haben, egal ob Männer oder Frauen, dass die von der Nachkriegsgesellschaft als Verräterinnen und Verräter gebrandmarkt worden sind. Denken Sie nicht, dass der Widerstand gegen den Nationalsozialismus etwas in der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland Akzeptiertes gewesen ist, sondern das ist ein ganz langer und mühsamer Weg gewesen. Hinzu kommt, wenn nicht mal die Männer über ihre Widerstandsaktionen geredet haben oder befragt worden sind oder diffamiert worden sind, dass das bei den Frauen unter den Bedingungen der damaligen Gesellschaft der Bundesrepublik der 50er Jahre natürlich noch weniger der Fall gewesen ist.
Eine, die dieses Desinteresse nach dem Krieg sehr schmerzhaft erfahren hat, ist die Berlinerin Hertha Zerner. Geboren 1908, wächst sie in beengten sozialen Bedingungen auf. Sie möchte die Weimarer Zeit mitgestalten, wird Journalistin. Als Redakteurin von SPD-Parteiblättern verliert sie 1933 ihre Festanstellung. Ihr Bruder flieht nach Frankreich, ebenso ihr Partner, ein jüdischer Ökonom, der später nach Amerika emigriert. Hertha Zerner bleibt in Berlin, sorgt für ihre alte Mutter und geht in den Widerstand. Sie versteckt Juden in ihrer Wohnung in Berlin und später auf dem Dorf in Brandenburg. Sie macht Botengänge und es gelingt ihr, einen freiberuflichen Job beim Radio zu ergattern. Ihre Hoffnung? Im Falle einer größeren Widerstandsaktion hätte sie hier Zugang zu einem Mikrofon. 1965 schreibt sie rückblickend:
Das Mikrofon, das war für den Tag X gedacht. Die Abhördienste aber, das heißt die Sendungen aus London, Moskau, Kanada und die vertraulichen Nachrichten aus den täglichen Konferenzen für die gebändigte Presse, waren gleich zu verwerten. Churchills Reden, der verlorene U-Boot-Krieg. Wir schleppten sie, anstatt sie in den Tresor zu schließen, aus dem Funkhaus ins Freie. Wir brachten sie unter die Leute. Und es stand wieder einmal Todesstrafe darauf.
Auch im Radio berichtet Hertha Zerner 1979 von ihren Taten. Es klingt beiläufig und nach Abenteuer. Dass diese Taten ihre psychische Gesundheit später sehr belastet haben, erzählt sie nicht.
Ich habe übrigens damals eine untergetauchte Jüdin mit in das Funkhaus genommen. Also das waren schon reine Husarenstückchen. Um die kümmerte ich mich schon eine ganze Weile. Und als sie wieder einmal nicht weiter wusste und wir waren knapp an Arbeitskräften, weil der Krieg ja nun schon im Gange war, schlug ich ihr vor, wir arbeiten alle auf Honorar. Ohne jeden Vertrag wieder. Wie gesagt, ich hätte den Vertrag gar nicht ausfüllen können, unterschreiben dürfen. Und dann verabredete ich mit ihr, also passen Sie auf, kommen Sie morgen ins Funkhaus und sagen Sie Heil Hitler und ich stelle Sie vor als Aushilfskraft. Und da war ich nun, so viel über die Gruppen, die zusammen waren, da war ich nun wieder schon so gewitzt und so vorsichtig, dass ich das meinen nächsten und besten Freunden nicht sagte. Für den Fall, dass wir hochgingen und man foltert mich. Also das waren so unsere täglichen Überlegungen.
Als ehemalige Oppositionelle träumt Hertha Zerner nach dem Krieg von einer Zukunft als Redakteurin. Vergeblich. Sie findet keine Anstellung mehr, muss jahrelang um eine Rente kämpfen. Spät kommt eine Anerkennung als unbesungene Heldin. Noch später, 1974, wird sie mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Eine Ehre ohne Konsequenzen. 1988 stirbt sie verarmt und ohne öffentliche Anteilnahme in Berlin. Frauen im Widerstand, die nach 1945 in Vergessenheit geraten, sind kein historisches Randphänomen. Erst rund 30 Jahre nach Kriegsende begann die Wissenschaft, sich für Schicksale wie dem von Hertha Zerner zu interessieren.
Eigentlich erst mit dem Einsetzen der neuen Frauenbewegung in den 70er Jahren hat man sich überhaupt erstmal mit der Rolle der Frauen im Nationalsozialismus befasst. Und da stand immer noch im Fokus Frauen als Opfer des Nationalsozialismus.
Sagt die Politikwissenschaftlerin Petra Behrens, die seit 2005 an der Gedenkstätte Deutscher Widerstand arbeitet.
Und das hat sich erst über die Jahre dann weiter ausdifferenziert, dass man eben genau nach Handlungsspielräumen gefragt hat, nach den ganz spezifischen Hintergründen und den Möglichkeiten der Frauen. Und dadurch ist einfach deutlich geworden, dass es sowohl Täterinnen gab als auch Opfer und aber eben auch Widerstandskämpferinnen.
Das eklatante Forschungs- und Wahrnehmungsdefizit beschäftigte auch den Deutschen Bundestag. Bei den Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag des 20. Juli fand das Thema 2019 Eingang in eine Bundestagsdebatte. Die Frauenpolitikerin Elisabeth Motschmann, eine CDU-Abgeordnete, begründete in ihrer Rede den gemeinsam mit der CSU und SPD eingebrachten Antrag, Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu würdigen und endlich auch mehr Grundlagenforschung zu leisten.
Der deutsche Widerstand bestand eben nicht nur aus Männern, deren Namen wir kennen. Er bestand auch aus vielen Frauen, Ihre Namen, Ihr Wirken sind weithin unbekannt. Und genau das ist ungerecht. Oder sagen Ihnen die Namen Elisabeth Abeck, Helene Jacobs, Luise Schröder, Lieselotte Herrmann oder die Bremerin Anna Stiegler etwas? Vermutlich nicht.
Im Juni 2019 beschloss der Bundestag, Mittel für die Erforschung des Widerstands von Frauen bereitzustellen und die Ergebnisse der Öffentlichkeit vorzustellen. Im Sommer 2024 kann die Gedenkstätte Deutscher Widerstand die Ergebnisse präsentieren.
Wir haben mittlerweile mehr als 5000 Frauen erfassen können, die sie im weiteren Sinne dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus zurechnen können.
Etwa 600 dieser Frauen wurden wegen ihrer Taten verurteilt und mussten Haftstrafen verbüßen. Etwa 300 Frauen wurden wegen politischer Delikte hingerichtet. Die Zahlen seien noch nicht endgültig ermittelt, sagt der Leiter der Gedenkstätte Johannes Tuchel.
Was wir haben feststellen können, ist ein qualitatives Ergebnis, das wir zwar geahnt haben, aber nicht gewusst haben, dass nämlich die politische Verfolgung von Frauen wegen Widerstandsaktionen ab 1943 noch erheblich stärker geworden ist als vorher.
Wir haben vor allen Dingen ab 1943, also als dann es in Berlin einfach auch die Luftangriffe gibt und sich die Kriegssituation verändert, sehr, sehr viele Frauen gefunden, die ihren Unmut über die täglichen Herausforderungen, das Leben unter diesen Bedingungen äußern. Und eben das Regime dafür kritisieren, mit Äußerungen wie unsere Söhne müssen an die Front, die Bonzen halten sich raus.
Ergänzt Petra Behrens.
Und solche Aussagen, die manchmal sicherlich auch ein bisschen unbedachter gefallen sind, werden sehr, sehr häufig in der Zeit mit dem Tode bestraft.
Dennoch dürfen diese neuen Ergebnisse nicht darüber hinwegtäuschen, der Widerstand gegen Hitler und sein Regime war marginal. Darauf verweist Gisela Notz. Die 1942 geborene Soziologin und Historikerin hat jahrzehntelang für die Friedrich-Ebert-Stiftung gearbeitet und als Feministin Biografien von Frauen aus der Arbeiterbewegung erforscht.
Wir haben viel zu wenig bei aller Glorifizierung, die wir jetzt auch mit den Widerständlern zurecht machen, aber es haben viel zu wenig Widerstand geleistet. Die haben Kopf eingezogen und haben gesehen, wie sie durchkommen. Und es waren zu wenig Männer und es waren zu wenig Frauen.
Haben die Forschenden spezifisch weibliche Motive beim Widerstand gegen den Nationalsozialismus erkennen können? Johannes Tuchel schüttelt den Kopf. Mütterlichkeit, Nächstenliebe, Menschlichkeit seien Stereotype, die wissenschaftlicher Betrachtung nicht standhielten.
Wir haben nur festgestellt, dass Milieubindung, politische Überzeugung oder weltanschauliche Überzeugung stärker sind als irgendetwas, das aus ungeklärten inneren Gefühlen der Weiblichkeit herauskommt.
Petra Behrens und Johannes Tuchel zeigen ein breites Spektrum von Motiven der Frauen im Widerstand auf. Da gab es Christinnen, die jüdische Nachbarinnen und Nachbarn versteckten, lesbische Paare, die gegen die rigiden Moralvorstellungen opponierten, Sozialdemokratinnen und Kommunistinnen, die ihre politischen und gesellschaftlichen Überzeugungen nicht aufgeben wollten, Humanistinnen, die für Menschenrechte eintraten und dafür Ächtung, drohende Haft, schlimmstenfalls sogar die Todesstrafe riskierten, sagt Johannes Tuchel.
Sehr groß ist auch die Zahl der Zeuginnen Jehovas, die vor allen Dingen 1944 noch mit dem Tode bestraft werden. Und sie finden 1944 noch wirklich Todesurteile wegen ein oder zwei Schriften von Zeuginnen Jehovas, die nichts anderes getan haben, als ihren Glauben bekannt haben und gesagt haben, wir sind mit diesem System nicht einverstanden.
Dass der Mut und die Taten dieser Frauen erst so spät wahrgenommen wurden, liegt allerdings auch an ihnen selbst. Genauer, an geschlechtsspezifischen Rollenmustern und Erwartungen, wie es sie in der Hitlerzeit, aber auch noch Jahrzehnte nach dem Krieg gab, erklären die Forschenden von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand.
Viele von den Frauen haben das, was sie getan haben, gar nicht als so wichtig genommen. Also zum einen irgendwie haben wir das Bild, dass ich habe da ja nur unterstützt, ich habe das Flugblatt ja nicht geschrieben, ich habe es ja nur weitergegeben und geschmuggelt. Na gut, ich habe die Kontakte noch zu anderen Widerstandskreisen aufrechterhalten. Aber was war das schon groß? Und das war ja normal für mich.
Ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung nur bestätigen, wie mühsam es war, mit den Frauen, solange es die Zeitzeuginnen noch gab, zu sprechen und es ihnen überhaupt ihnen klar zu machen, die Wertigkeit ihres Handelns deutlich zu machen, die von ihnen wirklich in einem ganz generellen Bereich unterbewertet worden ist. Das ist Gott sei Dank besser geworden, aber viel zu spät.
Es gibt aber noch ein anderes Problem, sagt Gisela Notz.
Mit den typischen Frauenformen habe ich so meine Probleme, weil ich denke, Frauen können heute und auch damals genauso viel wie Männer. Was das Problem bei der Forschung ist, ist die Quellenlage. Wir haben von den Männern meterweise Material und wir haben von den Frauen eben ganz wenig.
Gisela Notz erzählt das Beispiel von Toni Breitscheid, geboren 1878. Deren Mann, Rudolf Breitscheid, ist in der Weimarer Republik Reichstagsabgeordneter der SPD und bemüht sich um die Aussöhnung mit Frankreich. Nach der Machtaneignung der Nationalsozialisten fliehen sie ins französische Exil. Das Paar wird bei der Besatzung Frankreichs durch die Deutschen inhaftiert und ins Konzentrationslager Buchenwald deportiert. Sie überlebt dort den Luftangriff im August 1944. Er stirbt. Sein Name bleibt in der öffentlichen Erinnerung lebendig, auch weil der Platz, auf dem die Berliner Gedächtniskirche steht, nach ihm benannt ist. Von Toni Breitscheids Aktivitäten für Frauenrechte und gegen den Nationalsozialismus hingegen wissen nur wenige Menschen, beklagt Gisela Notz.
Und dann gibt es Bücher, da kommt die überhaupt nicht vor, höchstens am Ende, weil sie überlebt hat und er gestorben ist. Das ist ein typischer Fall, wenn man jetzt forscht über sie, dann stellt man fest, dass sie seit 1905 mindestens in der radikalen bürgerlichen Frauenbewegung aktiv war und ein eigenständiges Buch geschrieben hat, ist nach 1908, wo Frauen sich organisieren durften, von Ort zu Ort gereist. Ja, und dann ist sie in die SPD eingetreten, 1912. Und hat in der SPD eben auch Frauenarbeit gemacht und später war sie dann halt im Widerstand. Und da war sie mit ihrem Mann zusammen, aber sie war auch selber verfolgt.
Gisela Notz hat es sich zur Aufgabe gemacht, solche Wissenslücken zu schließen. Sie forscht und hält Vorträge und gibt alljährlich einen Kalender heraus, in dem sie niedrigschwellig und alltagstauglich Porträts von Wegbereiterinnen der Demokratie vorstellt – darunter viele Frauen im Widerstand. Die Historikerin begrüßt, dass im Laufe der Jahre ein vielfältigeres Bild von Widerstand entstanden sei.
Ist es eigentlich Widerstand, wenn die Frauen in ihrem Kinderwagen die Flugblätter transportieren? Oder ist es Widerstand, wenn sie keinen Hitlergruß machen und so weiter? Und das haben wir lange diskutiert und da ist man, glaube ich, schon ein Stückchen weiter, dass wir diesen Widerstand auch als Widerstand betrachten. Also es ist ja keinesfalls nur der Widerstand, wenn ich jetzt den anderen umbringe.
Um die unbekannten Geschichten und Biografien der Widerständlerinnen geht es auch Trille Schünke.
Ja, dann möchte ich Sie erstmal noch mal ganz herzlich hier zur Stadtführung begrüßen, die in Begleitung der Ausstellung Spurensuche Demokratie stattfindet. Wir werden gleich uns auf den Weg machen in die Wartburgstraße. Worum es dort gehen wird, werden Sie dann dort erfahren.
Trille Schünke ist Jahrgang 1989. Sie hat Politikwissenschaften und Zeitgeschichte studiert, arbeitet freiberuflich für die Gedenkstätte Deutscher Widerstand und organisiert unter anderem sogenannte Frauentouren auf den Spuren widerständiger Frauen in den einzelnen Berliner Stadtbezirken.
Wir stehen jetzt hier vor dem Haus Wartburgstraße 9. Hier lebte Marie Kirst in der Zeit des Nationalsozialismus, weil ja, ihre eigene Wohnung ausgebombt wurde. Marie Kirst war immer der Mittelpunkt bei Treffen. Ja, sie muss eine enorm hohe Ausstrahlungskraft gehabt haben und sie soll die illegale Arbeit der SPD in Schöneberg nach der Machtübertragung organisiert haben und eben auch für viele vor Verfolgung bedrohten Genossen Unterschlupf gewährt haben und das auch so ein bisschen organisiert haben. Von Beruf hat sie auch in der Bezirksverordnetenversammlung Hausfrau angegeben. Ja, wahrscheinlich hat sie einfach so eine Koordinatoren-Schnittstelle inne gehabt und ihre Tätigkeit als Hausfrau hat dem sie ja sogar geholfen, weil sie einfach das dann im Wohnumfeld organisiert hat.
Bei ihren Recherchen schaut Trille Schünke besonders auf die Bedingungen von Frauen im Widerstand. Auch weil sie einen persönlichen Bezug zum Thema hat.
Das Interesse ist, glaube ich, geweckt worden schon in meiner Kindheit, weil ich eben viele Berliner Widerstandskämpferinnen und Kämpfer als Kind kennengelernt habe und mich das immer sehr fasziniert hat, die Persönlichkeiten, auch die unterschiedlichen Persönlichkeiten.
Trille Schünkes Stiefgroßvater wächst als Kind einer widerständigen Mutter und überzeugten Kommunistin Susanna Ehrenfeld im Berliner Wedding auf. Um ihren Bruder, ein SPD-Mitglied, zu schützen, versteckt sie bei Machtantritt der Nationalsozialisten die Mitgliederkartei der SPD vor dem Zugriff der Gestapo. 1943 wird Susanna Ehrenfeld verhaftet und zu 6 Jahren Zuchthaus verurteilt. Da ist ihr Sohn, Trille Schünkes Stiefgroßvater, gerade 5 Jahre alt.
Er hat aber sogar, was ich ganz interessant finde, ein Buch darüber geschrieben. Das heißt aber nicht Das Leben meiner Mutter, sondern das heißt Die Briefe meines Vaters. Weil es da auch vorrangig eigentlich um den Vater gehen sollte, aber es geht eigentlich vor allen Dingen um die Mutter, weil sie durch die Haftzeit eben weg war.
Trille Schünke hat erst viele Jahre nach Susanna Ehrenfelds Tod durch einen Zeitungsausschnitt vom Leben ihrer Stiefurgroßmutter erfahren, von ihrem Einsatz im Untergrund, ihrer qualvollen Internierung in Schlesien, dem Hungermarsch am Ende des Krieges, der Befreiung und schließlich dem Kampf um eine Invalidenrente, die der ehemaligen Kommunistin im westlichen Teil der Stadt während des Kalten Krieges zunächst nicht zugestanden wurde.
Das ist aber auch was, was viele Nachkommen erzählen, also zumindest ein Großteil, die ich kennengelernt habe, dass sie gesagt haben, ich habe gar nichts direkt von meinen Familienmitgliedern erfahren, ich habe es dann über andere Wege erfahren.
Mögen die Frauen noch immer sehr im Schatten der Männer stehen. Heute gibt es vielfältige Bemühungen, die Bedeutung der Frauen im Widerstand zu würdigen.
Nächste Station, Julius-Leber-Brücke.
An der Julius-Leber-Brücke im Berliner Ortsteil Schöneberg beginnt die Leberstraße. Sie endet vor dem Anne-Dore-Leber-Park an der Torgaustraße. Hier steht, hinter einem mit Graffiti besprühten Bauzaun, ein Gebäude, das einem Schuppen ähnelt, eine ehemalige Kohlehandlung.
Wir sind Anwohner und wir haben, als der Park angelegt wurde, gesagt, naja, eigentlich gibt es hier einen historischen Ort, wollen wir den einfach abreißen. Und gegen den ursprünglichen Widerstand des Bezirks haben wir das dann auch durchgesetzt.
Seit über 10 Jahren engagiert sich Dörte Döhl in einer Arbeitsgruppe für diesen Ort. Die Idee? Historisches Gedenken und Forschen mit Demokratiearbeit zu verbinden und dabei auch Anne-Dore Leber, Jahrgang 1904, aus dem Schatten ihres deutlich bekannteren Mannes zu holen.
Anne-Dore Leber war natürlich auch Widerständlerin und hat ihren Mann in jeder Hinsicht unterstützt. Das hieß zum Beispiel auch, er war ganz früh im Januar 1933 buchstäblich noch verhaftet und saß bis 1937 dann im KZ und sie musste ihre Familie durchbringen. Ganz klar, sie war ja Schneiderin.
Gleich 1933 wird Julius Leber als Sozialdemokrat und Mitglied des Reichstags inhaftiert. Nach der Freilassung muss er als Kohlehändler ein Auskommen finden. Er schließt sich dem zivilen Widerstand an, steht in Verbindung mit dem Kreisauer Kreis und dem Widerstandskreis um Karl Friedrich Gördeler und erarbeitet Pläne für eine Regierung nach Hitlers Sturz. Die Kohlenhandlung dient als konspirativer Ort. Seine Frau, Anne-Dore, zählt zu den Mitwisserinnen, kümmert sich um den Alltag, versorgt nicht nur die eigenen 2 Kinder, sondern auch Mutter, Schwägerin und Nichte, erzählt Dörte Döhl.
Frauen haben in dieser Hinsicht eine enorm wichtige Rolle als Versorgerinnen der Familie. Dass da es weitergeht, das war, glaube ich, den Männern sehr wichtig und an den letzten Briefen auch, die zwischen Anne-Dore Leber und Julius Leber noch ausgetauscht worden waren, spricht sich Julius Leber mit der größten Anerkennung für ihre Leistungen aus.
Durch die Übernahme der Verantwortung für die Familie habe Anne-Dore Leber ihrem Mann den kompromisslosen politischen Kampf überhaupt erst ermöglicht. Als das Attentat vom 20. Juli 1944 scheitert, wird Julius Leber hingerichtet. Anne-Dore Leber mit den Kindern in Sippenhaft genommen. Die Erfahrungen in der Nazizeit haben die vormals eher unpolitische Frau verändert. Nach dem Krieg geht Anne-Dore Leber in die Politik und gründet einen Verlag. Ihre beiden Bücher »Das Gewissen steht auf« und »Das Gewissen entscheidet« sind Pionierarbeiten, in denen sie bereits in den 1950er Jahren auf die Vielfältigkeit des Widerstands hinweist und für Demokratie wirbt. In einem halbstündigen Tondokument, das ohne Orts- und Zeitangabe in einem Archiv gefunden wurde, wendet sie sich an die Jugend der Nachkriegszeit.
Wo aber der Terror herrscht, gibt es nur ein Gesetz, nach dem wir leben können, nämlich nach dem, was unser Gewissen sagt. Wie sehr man sich zwischen Gewissen und Furcht hin und her gerissen fühlen kann, wurde mir an jenem Tag ganz klar, an dem ich hinter verschlossenen Türen und verhangenen Fenstern über den englischen Sender die Verkündung der vier großen Freiheiten hörte. Freiheit von Not, Freiheit des Glaubens, Freiheit der Meinung, Freiheit von Furcht. Es erregte mich tief, mir vorzustellen, dass auch ich eines Tages wieder frei von Furcht leben könnte.
Das Interesse wird immer größer. Ihr 120. Geburtstag dieses Jahr im März wurde an vielen Orten gewürdigt, durch einen Podcast, durch Instagram, durch uns mit einer Veranstaltung. Wir haben auch gerade eine Anne-Dobel-Lieber-Ausstellung hier auf dem Gelände. Also da tut sich, glaube ich, einiges.
Auch in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand tut sich rund um den 80. Jahrestag des 20. Juli 1944 einiges. In einer Ausstellung werden 30 Frauen anhand ihrer Biografie vorgestellt. Es gibt eine Datenbank zur selbstständigen Recherche über Frauenschicksale, die auch online erreichbar sein wird. Es gibt überlebensgroße Porträts im Hof des Bendlerblocks sowie Veranstaltungen und Aktionen im Berliner Stadtraum. Im November ehrt die Bundespost die Sozialarbeiterin und Pädagogin Elisabeth von Tadden mit einer Briefmarke. Der ersten in der Sondermarkenreihe Frauen im Widerstand.
Das kann nicht die Desiderate von 80 Jahren Nichtbeachtung ersetzen. Aber auch hier kann ich sagen, besser spät als nie.
Denn das Thema Widerstand und Eintreten für die Demokratie, da sind sich Johannes Tuchel und Petra Behrens einig, hat in der derzeitigen politischen und gesellschaftlichen Situation eine besondere Relevanz.
Diktaturen sind ja nicht etwas, mit dem wir uns nur historisch beschäftigen, sondern Diktaturen stellen ja auch heute noch Herausforderungen dar. Und da sind aus meiner Sicht Beispiele wichtig.
Wirklich entscheidend finde ich, jeder und jede kann dem was entgegensetzen, ja. Auch wenn ich nur einen relativ kleinen Spielraum habe. Also das machen diese Frauen für mich einfach auch so deutlich, wie es auch wirklich im privaten eigenen Raum Möglichkeiten gibt, Nein zu sagen, sich zu widersetzen und vor allen Dingen auch andere zu unterstützen.
Sophie Scholls Vergessene Schwestern. Frauen im Widerstand gegen die NS-Diktatur. Sie hörten eine Sendung von Stefanie Oswald. Es sprach Johanna Zehentner. Ton Nina Kluge. Redaktion Anne Winter, Regie Roman Ruthardt.